Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Hallo und herzlich willkommen. Rien ne va plus, müsste man eigentlich sagen. Also nichts geht mehr. Also zwischen den Jahren hat man ja manchmal das Gefühl, boah, essenstechnisch ist jetzt wirklich Sense. Aber ansonsten liegt uns die Welt ja eigentlich gerade zwischen den Jahren, also vor diesem Neuanfang im neuen Jahr, quasi zu Füßen. Also es kann nur bergauf gehen im kommenden Jahr. Und diese letzte Plus-1-Sendung in 2020 wird deswegen auch was ganz Besonderes, hoffe ich. Es geht nämlich heute um die Frage, was ist mir eigentlich gerade wichtig? Und weil das so eine große Frage ist, die ich unmöglich alleine beantworten kann, habe ich heute nicht nur einen Gast, sondern zwei. Also eigentlich müsste diese Sendung heute ausnahmsweise plus zwei heißen. Zum einen habe ich Medienberater, Sprecher und Musiker, Freund und quasi Nachbarn eingeladen. Er ist von seiner beruflichen Leidenschaft oder von seinem, das was in ihm steckt, eigentlich hauptberuflich Liedermacher. Und er heißt Johnny Götze. Hallo Johnny.
Danke, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
Außerdem die tollste, aber auch einzige Frau, die ich persönlich kenne, die im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt und die im Innern, glaube ich, wenn ich jetzt vorausgreife, eigentlich Künstlerin ist. Und zwar Katalin Genburg von Die Linke. Hallo Katalin.
Hallo Sonja, vielen Dank.
Katalin, Johnny, Katalin, wir können mal kurz erklären, wir kennen uns quasi über meine Ex-Frau gemeinsam. Johnny, du singst mit ihr zusammen, machst mit ihr zusammen Musik. Mhm. Katalin, du warst mit ihr in der Schule, aber ihr beiden kennt euch untereinander eigentlich jetzt nur so vom Sehen, ne?
Genau, sehen und mal Hallo sagen und...
Wir kennen uns, auf jeden Fall habe ich deiner Musik schon gelauscht und bin auch schon ein großer Fan von eurer Gesangskombo.
Hey.
Johnny hat auch seine Gitarre mit, die ist jetzt noch eingepackt, aber er wird auch nachher natürlich auch noch was zum Besten geben. Und ich nehme sie heute mit in die Leben von Katalin und Johnny, zum Beispiel in Katalins Wahlkreis, der aus vielen, vielen Bäumen besteht, wie ich schon gelernt habe, und einem geretteten Netto unter anderem. Und ich nehme sie mit in Johnnys Wäsche-Musikzimmer, das ich auch schon von innen gesehen habe. Und ich nehme sie mit zu Johnnys ganz besonderer Gitarre. Herzlich willkommen bei Plus Eins. Was ist mir eigentlich wichtig? Darum geht es heute hier bei Plus Eins. Also manchmal ist es vielleicht eine Gitarre oder was diese Gitarre verkörpert. Ich nehme sie jetzt mit nach Hause zu meinem fast Nachbarn Johnny. Der wohnt 5 Minuten mit dem Fahrrad von mir zu Hause entfernt. Ich habe nicht genau nachgemessen, aber es dauert nicht lange. In einer wunderschönen großen Altbauwohnung mit einem tollen Erkerzimmer, wo zur Weihnachtszeit ein riesen Weihnachtsbaum steht. Und in diese Wohnung nehme ich sie jetzt ja quasi digital akustisch mal mit.
Hallo Johnny.
Ich grüße dich hier bei uns in dieser, wie du schon gerade gesagt hast, großen Berliner Altbauwohnung. Du kannst dir aussuchen, in welches der 6,5 Zimmer wir jetzt gleich hineingehen. Das ist natürlich ein wahnsinniges Geschenk. Die Kinder sind mittlerweile alle erwachsen und ich nutze diese Wohnung sowohl natürlich für mich mit meiner Frau und auch für die Kinder, wenn sie nach Hause kommen, aber natürlich auch mittlerweile beruflich für meine Coachings und für meine Seminare.
Aber jetzt sitzen wir in einem Zimmer, was ich von deiner riesigen Wohnung noch nie gesehen habe. Wo sind wir denn? Ist es jetzt dein Arbeitszimmer, dein Musikzimmer, dein Wäschezimmer? Was ist das?
Das ist ein Sammelsurium aus alledem. Ja? Das war das Kinderzimmer von meinem Sohn. Und da stehen jetzt ganz viele unterschiedliche Gegenstände drin. Da ist zum einen meine Musik, hier steht ein E-Piano, hier stehen meine Gitarren, hier stehen alte Schränke, die schon bei meinem Vater im Büro gestanden sind. Mein Vater wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Wenn ich den Schrank aufmache, dann kommt mir so Kindheit entgegen, weil es riecht immer noch genauso wie damals. Und mir macht es nichts aus, in so einem kreativen Gemühle rumzusitzen, vielleicht die Wäsche aufzuhängen und dann anschließend gleich mal die Gitarre in die Hand zu nehmen.
Ich kenne dich eigentlich auch gar nicht ohne Gitarre gerade vorm Bauch. Wieso hast du sie jetzt nicht? Hol sie doch mal.
So eine Gitarre vorm Bauch macht schlank. Das ist aber, du siehst, das war jetzt ein Griff nach hinten und dann hatte ich schon die Gitarre in der Hand.
Ja, du hast dich Hallo Spencer-mäßig rumgedreht.
Ich habe tatsächlich 3 Gitarren. Die erste, die mir noch mein Vater geschenkt hat, als ich Teenager war. Dann eine Gitarre, die ich mir hier in Berlin gekauft habe. Ich habe eine Gitarre hier, die ich mir jetzt gerade so ein bisschen repariere. Die sieht ganz fürchterlich aus, orange. Und also so eine richtige Mädchengitarre. Aber es ist die Gitarre von meiner Schwester, deswegen kriegt die hier einen Platz. Dann habe ich hier noch so eine kleine Mandoline. Stehen, eine kleine Laute. Das sind natürlich so Instrumente, die kann ich nicht gut spielen. Die kann man ja als Percussion auch mitnehmen. Ja. Weißt du? Alle meine Instrumente habe ich mir ja selber beigebracht.
Was bedeuten dir denn deine Musikinstrumente?
Bei der Gitarre, bei der Konzertgitarre, da habe ich eine sehr enge Beziehung, weil da kann ich mich noch genau erinnern, wie ich mit meinem Vater damals in den Gitarrenladen gewesen bin, wie sie dann wieder eingepackt worden ist, weil ich sie erst zu Weihnachten kriegen durfte und wie ich dann mit dieser Gitarre gespielt habe. Ein Jahr später ist dann, wie gesagt, mein Vater gestorben. Deswegen hat diese Gitarre noch einen ganz, ganz großen emotionalen Wert. Das ist eine Gitarre, die spiele ich nicht so oft, aber die spiele ich gerne. Ich hole sie mal da oben raus, die steht ja da oben im Koffer drin. Und ich kann dir auch ganz kurz ein Lied anspielen, das entstand in dem Umfeld vom Tod meines Papas. Das heißt, Augenblicke verschwinden, aber die Erinnerung, die bleibt, die bleibt. Augenblicke verschwinden, aber die Erinnerung, die bleibt.
Wir hören natürlich nachher noch hier im Studio auch ein Lied von Johnny. Aber das Lied, was du uns hier eben kurz angespielt hast bei dir zu Hause, das ist ja schon ein Lied, was dich jahrelang begleitet. Und du hast mir erzählt, das hat sich immer mal textlich über die Jahre ein bisschen verändert. Was bedeutet dir dieses Lied? Also wofür steht es?
Na, es steht ganz klar mit dieser Zeit, die damals war, als mein Papa 1977 gestorben ist. Da war ich 15 Jahre alt und ich habe damals schon als junger Mensch sehr schnell begriffen gehabt, dass ich über Musik meinen Gefühlen einen Ausdruck geben kann. Und dann hat dieser Song, also die Melodie ist damals entstanden, dann sind Worte dazu gekommen und dann ist der über die Jahre einfach immer gewachsen. Aber der begleitet mich tatsächlich die ganze Zeit, über die ganzen Jahre immer wieder. Und das ist natürlich auch ein emotionaler Moment, wenn ich dieses Lied bei meinen Konzerten spiele. Und das ist, wir Menschen, wir können uns ja nicht nur erinnern, wir können uns ja auch wieder erfühlen. Das heißt also, wenn wir irgendwie eine Musik hören, wir können genauso traurig werden wie damals, wir können genauso glücklich sein, ich kann über einen Markt laufen, ich rieche irgendetwas und ich bin sofort in dem Land, wo ich sage, ah, so hat das damals da in dem Urlaub gerochen. Und so geht es mir dann auch bei der Musik, dass ich dann auch sagen kann, je nachdem, in welcher Stimmung ich dann selber auf der Bühne sitze, kann das sein, dass ich da ganz viele von diesen Emotionen dann auch tatsächlich ganz intensiv spüre.
Und was sind das dann für Emotionen? Weil ich meine, du hast deinen Vater so früh verloren. Erinnerst du dich dann voller Trauer um die Zeit, die du dann nicht mit ihm hattest? Oder was sind das für Gefühle, die dann hochkommen?
Nein, es heißt, die Augenblicke verschwinden, aber die Erinnerung, die bleibt. Ja. Und ich finde es schön, dass Menschen, die einen geprägt und auch begleitet haben, dass die in der Erinnerung weiterleben dürfen. Das können auch ganz fröhliche Gefühle sein. Das können auch ganz schöne Gefühle sein. Und was auch ganz interessant ist, dass viele Menschen, die meinen Vater noch kannten, das sind ja inzwischen ganz alte Menschen, die sagen, ich wäre meinem Vater sehr ähnlich. Und das ist dann toll. Also das ist für mich, also ich habe da so meinen Frieden mitgefunden. Und dann freue ich mich dann auch. Also das muss jetzt nicht immer nur Trauer sein und traurig sein. Das kann auch richtig, also wo man auch sagt, Menschenskinder, Publikum, das ist doch eine gute Stimmung hier gerade heute Abend. Ich freue mich richtig, dass ich nachher Augenblicke verschwinden singen kann.
Den spielst du ja oft als Zugabe oder als vorletzten Song. Und gerade weil du ja auch emotionale Musik machst und persönliche Geschichten so verarbeitest, wie wichtig ist dir denn das mit anderen Leuten zu teilen? Weil es ist ja einfach eben was sehr Persönliches und man kann ja auch sagen, okay, ich singe das für mich alleine in meinem Wäschemusikzimmer. Ist ja ein Unterschied, ob du es auf der Bühne dann singst, vor Fremden ja auch.
Naja, ich habe das als ich 50 geworden bin, habe ich das als ganz festen Entschluss gefasst, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt mit meiner eigenen Musik tatsächlich in die Öffentlichkeit. Ich habe natürlich auch immer irgendwie eigene Songs in der Schublade gehabt, die ich natürlich auch so im privaten Umfeld gesungen habe. Und bei meinem 50. Geburtstag habe ich gesagt, okay, ich lade mir jetzt zu diesem 50. ganz viele Menschen hier in Berlin ein. Und zwar Menschen, die mich in der kurzen Zeit, in der ich jetzt hier in Berlin gelebt habe, die mir da wichtig waren. Und dann habe ich noch einen Gitarristen kennengelernt und dann haben wir da den Gästen ein Konzert geboten. Und da kam eine gigantische Bestätigung, die haben gesagt, mach das weiter und geh damit raus. Und dann, das ist mir schon wichtig, das mitzuteilen. Und es ist mir wichtig, eben in den Kontakt zu kommen mit dem Publikum und mit den Menschen, dass wir uns einfach damit teilen können.
aber auch das Wort Bestätigung ist gefallen. Ist es so, dass man als Künstler aber auch so, so ein bisschen so ein Echo braucht, um zu gucken, berührt das andere genauso wie mich?
Unbedingt, unbedingt. Also ich freue mich auch, dass das Publikum diese positiven Gefühle mit mir teilt und jetzt nicht mit irgendwelchen Sachen nach mir schmeißt. Ja, also das würde ich dann höchstwahrscheinlich dann auch ganz schnell wieder sein lassen. Also das gibt es ganz, ganz viel. Es gibt Menschen, die nach dem Konzert kommen und sagen, du hast mich ungeheuer berührt mit deiner Musik oder du hast eine Sprache gefunden für ein Gefühl, das ich genauso empfinde. Das hat mich gerade traurig gemacht, das hat mich gerade glücklich gemacht. Und das ist, also da geht es mir schon um Beziehung. Mhm. Ja, also mir geht es schon um Kontakt, mir geht es nicht darum, dass ich mit meiner Musik jetzt hier ein gemeinsames O-O-O-O mit dem Publikum singen kann. Ja, sondern dass man einfach wirklich sagen kann, okay, das ist Musik, die verbindet.
Und inwieweit deine familiären und persönlichen Erfahrungen noch so deine Musik beeinflussen und was es auch noch mit deiner Gitarre auf sich hat, darüber reden wir gleich noch hier bei Plus Eins.
Gerne.
Bei mir zu Hause an der Wand hängt eine weiße Gitarre, die ist für Rechtshänder bespannt mit Stahlseiten. Und ich kann diese Gitarre leider nur sehr, sehr stümperhaft spielen, weil ich Linkshänderin bin, doof, und nicht genug Hornhaut an den Fingerkuppen habe. Und ich möchte es auch nicht, also ich bring's nicht übers Herz, diese Gitarre umzuspannen, denn diese Gitarre habe ich von meiner Mutter geerbt. Und Johnny, bei dir war es ja, das haben wir schon gehört, dein Vater. Und der lebt ja jetzt quasi, kann man schon sagen, auch ein bisschen durch deine Gitarre und deine Musik auch weiter, oder?
Natürlich. Natürlich, klar.
Inwieweit hat dich das beeinflusst, dass er so früh gestorben ist?
Naja, natürlich hat mich das beeinflusst. Also ich meine, ich war 15 Jahre alt und mir ist auf einmal der Mensch flöten gegangen, an dem ich mich reiben muss als pubertierender Junge. Ja, also so,
mir ist eigentlich... Daran habe ich nämlich eben gedacht, als du gesagt hast, dass die Leute zu dir sagen, du bist deinem Vater so ähnlich, das will man als pubertierender Junge natürlich nicht hören. Das hört man erst im Erwachsenenalter ganz gerne, oder?
Ja, also meiner Tochter ist das ja mal so gegangen, als wir gemeinsam mit ihr beim Kieferorthopäden waren und dann kam die Kieferorthopäden, hat mich gesehen, hat meine Tochter gesehen, hat mich gesehen, hat gesagt, boah, du siehst aber deinem Vater sehr ähnlich. Ich weiß nicht, ob das meine Tochter so toll gefunden hat in dem Moment. Weißt du, ich bin 15 Jahre alt gewesen und mein Papa ist gestorben und mein Vater war eine sehr charismatische Persönlichkeit. Mein Vater war Baptistenpastor. Du kannst dir vorstellen, meine Mutter war 15 Jahre jünger als mein Vater. Da ging vieles an Werten und an Dingen einfach verloren. Wir haben uns komplett gedreht, wir haben uns verändert. Ja. Mhm. Und was heißt wichtig? Also ich sehe meinen Vater, wenn ich in den Spiegel reingucke. Ich erkenne meinen Vater in meiner eigenen Stimme wieder. Ja? Und ich erkenne mich in bestimmten Gesten. Und manchmal freue ich mich richtig, dann sage ich, jetzt erzähle ich den schlechten Witz, den mein Vater damals schon erzählt hat. Ja? Und du merkst, das hat aber auch was mit Frieden zu tun. Ja, also man muss nicht irgendwie gegen irgendwas ankämpfen oder so. Man muss einfach akzeptieren, dass man so ist. Ja, und das wird man ja auch im Alter, je älter man wird, desto mehr wird man ja auch äußerlich und vielleicht auch innerlich seinen eigenen Eltern ähnlich.
Aber hattest du das Gefühl, dass du darunter sehr gelitten hast? Also, dass man, oft hat man ja, wenn man so früh einen Elternteil verliert, dass das Thema so einen stark begleitet und man da wirklich irgendwie das Gefühl hat, man hat so eine Klatsche wegbekommen. Ist das so bei dir gewesen, dass du das Gefühl hattest, du musstest viele Jahre das erstmal überstehen?
Nee, mir hat Papa gefehlt, weil ich mich mit ihm nicht austauschen konnte. Ja, und weil ich bestimmte Themen nicht mit ihm besprechen konnte. Ich bin Krankenpfleger geworden, als ich 18 war. Und du bist als junger Mensch plötzlich so in diesem Leben komplett drin. Ja, also ich habe mich dann auch irgendwann mal auf diese Notfallmedizin und auf die Intensivmedizin gestürzt und so. Und dann hast du so Situationen, wo Menschen kommen in die Notfallaufnahme und du kannst die einfach nicht retten. Und kurze Zeit später rennst du in den Kreissaal hoch und bringst ein Kind auf die Welt. So, und das sind immer so Tätigkeiten und gerade auch so Fragen, was ist jetzt mit dem Glauben? Was steht da noch? Weil ich meine, wenn du mit einem Pastor als Vater aufwachst, ja, also Pastors Kinder, Müllers Vieh gedeihen selten oder nie, sagt man ja so im Volksmund. Und dass man sich da mal kappeln kann und sagen kann, ey, das, was du mir da erzählt hast, das ist doch totaler Käse und so. Das hat mir schon gefehlt. Mhm. Ja, also dieser Austausch, dieses sich reiben und vielleicht auch nochmal einen Ratschlag kriegen oder sonst irgendetwas, das hat einfach gefehlt.
Wir haben es ja schon angesprochen, also du machst als Liedermacher sehr persönliche Lieder. Inwieweit sind die dann vielleicht auch eine Art Therapie?
Immer. Immer. Aber das ist ja, glaube ich, für uns alle. Also jeder, der sich herauswagt aus seiner eigenen Komfortzone und etwas mit anderen Menschen teilt.
Mhm.
Ja, und in den Kontakt geht. Es ist ja auch immer irgendwie eine Selbsthilfe. Ja, also im Grunde genommen, ich meine, wir haben jetzt Weihnachten gerade hinter uns, ja, und wir schenken doch diese ganzen Geschenke jetzt nicht nur wirklich, weil der andere ein Geschenk braucht. Das ist doch, da geht es doch auch immer um die Bestätigung, freut derjenige sich und um die Zeit, um sich selber, hat er auch und hat er sich so doll gefreut und da habe ich doch das Richtige gefunden oder sie hat sich gefreut und so. Da geht es doch bei diesem ganzen, ich schenke dir etwas, geht es doch auch immer um einen selber.
Mhm.
Ja, und natürlich ist für jeden Künstler, der irgendwo nach draußen geht, das wäre, also ich glaube, dann wären wir keine Künstler, wenn uns das nicht wichtig wäre, das mit Menschen da draußen zu teilen. Ob das ein Maler ist, ob das ein Schriftsteller ist, ob das ein Bildhauer ist, ob das ein Musiker ist. Ja, in dem Moment, wo er sich entschließt oder wo sie sich entschließt, damit nach draußen zu gehen, möchte sie es mitteilen. Ja.
Man kann sich Geschenke natürlich auch selber machen und ich finde, das ist auch sehr, sehr wichtig. Also wir haben schon von deiner Gitarre gehört, die du zu Weihnachten von deinem Vater damals bekommen hast. Die ist auch auf dem Cover deines ersten Albums drauf. Das Album heißt Jetzt und zeigt zwei Bilder von dir. Mhm. Einmal, also jeweils dich mit deiner Gitarre, so wie du jetzt bist, als Silver Ager, als Best Ager.
Oh.
Ja. Und einmal, als wie du aussahst, als junger Hüpfer mit deiner Gitarre, wo sie wahrscheinlich noch sehr, sehr neu war. Und zwischen diesen beiden Fotos liegen ungefähr 40 Jahre, ja, glaube ich.
Mhm.
Warum hat es so lange gedauert, bis du dir diesen Wunsch vom eigenen Album erfüllt hast?
Weil ganz andere Themen angestanden sind. Ja, also ich habe ja keine Plattenfirma im Hintergrund, die mir das ganze Ding finanziert. Und schau, ich bin mit 21 das erste Mal Papa geworden. Ja, also ich habe jetzt vier Kinder, ich war Krankenpfleger. Da waren einfach ganz andere Themen da. Ja, also ich meine, ich bin Krankenpfleger gewesen. Ich bin nach 10 Jahren aus dem Krankenhaus ausgestiegen. Ich bin in die Medienbranche gewechselt. Ich bin dann irgendwann zum Radio gekommen. Ich war Radiomoderator. Ich war Programmchef in verschiedenen Sendern. Das war auch zeitlich gar nicht. Die Musik war immer da. Ja, aber dieses, ich glaube, da war eine andere Karriereplanung dahinter. Und da bin ich auch nicht traurig drum. Also das ist war mit 50 eine ganz bewusste Entscheidung. Das hat jetzt gepasst und super. Ja, also
es war nicht mit Life Crisis oder so.
Nein. Vielleicht jetzt
so im Nachhinein.
Jetzt so im Nachhinein. Das stimmt, meine Musik ist eine Mittler. Jetzt habe ich sie.
Also Sie merken, über allem schwingt hier die Frage dieser Sendung mit, aber auch die Frage dieser Zeit zwischen den Jahren. Was ist mir gerade wichtig? Und diese Frage gebe ich natürlich gleich ab an meine andere Lieblingsgästin, die Sie gleich genauer kennenlernen werden, Katalin. Wikipedia sagt, Katalin Genburg, in Klammern geboren am 5. März 1984 in Weißenfels, ist eine deutsche Politikerin und gewählte Abgeordnete im Abgeordnetenhaus von Berlin, in Klammern Die Linke. Katalin Genburg studierte an der Technischen Universität Berlin mit Abschlüssen als Bachelor in Kultur und Technik, in Klammern 2010, und Master in historischer Urbanistik, in Klammern 2014. Sie wurde bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2016 im Wahlkreis Treptow-Köpenick 1 direkt in das Abgeordnetenhaus gewählt. In Klammern sag ich jetzt, und damit hat sie überhaupt nicht gerechnet. Genburg ist Mitglied des Bundesvorstands der Partei Die Linke. Und in Klammern sag ich jetzt wieder, dreistündige Online-Ausschusssitzungen findet sie weniger spannend. Und deswegen habe ich sie vor kurzem an einem Samstag bei 5 Grad und einem Becher Tee bei einer Kundgebung in ihrem Wahlkreis besucht.
Wir sind heute gemeinsam unterwegs anlässlich des bundesweiten Aktionstages gegen Aufrüstung und danke, dass Sie hier sind.
Ihr Lieben, schön, dass du da warst. Bis dann. Tschüss, Gesine.
Jetzt laufen wir ja durch deinen Wahlkreis, ne?
Ja.
Treptower Park. Was magst du so an deinem Kiez so am meisten?
Also ich mag meinen Wahlkreis wirklich richtig, richtig gerne. Mein Wahlkreis besteht eigentlich aus Wald, Park, Kleingärten. Wir haben eine riesige Kleingarten-Armada hier. Weil ich hier halt auch wohne, kennen mich schon sehr viele Leute. Also ich werde auch auf dem Balkon angesprochen, dass irgendwie die Parkbank kaputt ist. Also das ist schon so. Aber das
also verwechseln die dich manchmal mit der Hausmeisterin oder so?
Nee, genau, das nicht. Aber es wird schon, also kein Problem ist zu klein und keins zu groß, ne? Von Hausverkäufen bis zur kaputten Parkbank. Neulich habe ich ein Netto gerettet hier. Also da bleibt kein Auge trocken. Also das mache ich auch richtig gerne. Ich mag das wirklich, mich um Probleme von Leuten zu kümmern.
Woher kommt das? Ist das so ein innerer Antrieb bei dir? Oder?
Ja, also wollen wir uns auf die Parkbank setzen? Ich glaube, das ist ein guter Ort. Meine Mama hat schon Politik gemacht und ich habe ein ganz großes Gerechtigkeitsempfinden. Das treibt mich. Die Welt ist eben sehr ungerecht und auch Politik ist total ungerecht und versaut und ein Machtkampf. Und das ist eben ganz schwer oft dann zu sagen, okay, die Welt ist so, wie sie ist und du kannst darin nur ein Stückchen lösen. Diese Widersprüchlichkeit ist nicht für immer auszuhalten. Ich glaube, es kommt irgendwann ein Punkt, an dem ich sage, hopp oder top, ja, also das Problem ist, je höher du kommst, desto schlimmer werden diese Zuspitzungen. Aber ich glaube, jede Frage ist es wert, sie anzupacken.
Jede Frage ist es wert, sie anzupacken. Hm. Als du dich jetzt aber eben so sprechen gehört hast, hast du dir nervös und selbstkritisch so ein bisschen auf der Unterlippe gekaut. Fällt es dir schwer, dich so selbst sprechen zu hören manchmal?
Nee, gar nicht. Nee, ich habe nur gewartet, was jetzt aus diesen vielen Sachen geworden ist, die wir besprochen haben und finde es eigentlich schön, dass du das mit der Gerechtigkeit auf jeden Fall reingenommen hast, weil das wirklich etwas ist, was mich so treibt und was mich jetzt eigentlich eher so emotional bewegt hat, als ich den Beitrag nochmal gehört habe, weil es das ziemlich gut auf den Punkt bringt.
Das ist so, was ich dachte, das, was dich auch ausmacht, dieser Zwiespalt auch so ein bisschen auf der einen Seite. Und eben dieses, jede Frage ist es wert, sie anzupacken, dass du so eine Macherin bist.
Ja, also ich bin wirklich tatsächlich, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe ein Problem, dann höre ich immer erstmal hin. Also ich finde das auch tatsächlich wichtig zu schauen, die Welt stellt sich für jeden anders dar. Und es ist eben so, dass ich Politik viele Jahre erlebt habe als sehr ausgrenzend und das herrschende Politik eben ganz oft vermittelt, na ja, das ist jetzt ein Problem, wir verstehen eure Sorgen, aber wir können leider nichts für euch machen. Und das ist etwas, was ich ganz schlimm finde und was ich finde, was tatsächlich auch Demokratie zerstört und auch Politik kaputt macht, warum Politik auch heute überhaupt kein angesehener Beruf mehr ist. Also kennst du Leute, die Politiker toll finden? Also das ist tatsächlich...
Ich finde dich toll.
Oh, John, danke. Nein, aber ich finde, also mir geht es tatsächlich jetzt nicht um mich irgendwie zu sagen, ich bin jetzt ein tolles Vorbild, sondern ich finde schon, wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass Politik wieder einen höheren Stellenwert bekommt, dass Menschen auch daran glauben, dass sie sozusagen sich selbst regulieren können, dass sie über sich selbst bestimmen können, dass sie gemeinsam die Regeln verändern können. Und das ist so tatsächlich eine Idee, die mich treibt und an die ich ganz fleißig arbeite.
Und da habe ich nämlich so gedacht, also weil ich jetzt euch beide hier zu Gast habe, das ist so das Ding, was die Musik hat und kann, dieses Leute berühren, was Politik aber eigentlich auch können müsste, Leute berühren, weil es einfach jeden was angeht.
Genau.
Politik, ne? Aber der Funke irgendwie nicht so überspringt. Was meinst du, woran liegt das?
Naja, also erstmal liegt es daran, dass sozusagen die Regularien und die Abläufe in einer Weise schematisiert wurden. Also, dass man das alles, man weiß im Prinzip schon vor der Tagesschau, was in der Tagesschau passiert. Und die Worthülsen, die Phrasen sind die immer gleichen. Wie gesagt, die Erklärungen sind die immer gleichen. Das, genau dieses Verhältnis ist das immer Gleiche. Und darin ist eben tatsächlich die Erwartungshaltung auch nicht mehr besonders groß. Und dann ist es halt auch so, dass es eben ja ganz viele uninspirierte Leute auch in der Politik gibt, die einfach ja befördert wurden bis zum letzten Grad ihrer Unfähigkeit. Das muss man einfach ganz deutlich sagen. Das ist überall so. Das ist auch in Managerpositionen
so. Das ist auch beim Radio so.
Ist auch beim Radio so. Ist auch überall bei Schauspielern und sonst wo so. Aber das hat natürlich dort, wo es dann wirklich um Menschenleben geht, nochmal einen anderen Effekt. Und wir sehen das ja jetzt, also dieses Ringen zum Beispiel in Amerika um diese Präsidentschaftswahl, was wirklich, wo die ganze Welt drauf schaut und sich an den Kopf fasst, wie das einfach so weit gehen kann, wo ich auch sage, ja, das ist halt tatsächlich so, wenn man irgendwann Demokratie aufgibt und auch Politiker selber so tun, als wäre es eigentlich nur Theater und man müsse nur eine Rolle spielen, dann geht es ganz schnell, dass es kippt und dass Menschen nicht mehr daran glauben und dass sie es auch nur als Theater wahrnehmen. Und was dann passiert, das sehen wir ja in den krassen Diktaturen der Welt.
Und wenn man das weiß, dass du dir im Hinterkopf diese Gedanken machst über deinen Job auch als Politikerin, finde ich dann ist dieser oder klingt dieser Job für mich in meinen Ohren noch mal mehr aufreibender, als ich mir eh schon vorstelle. Und du bist Sprecherin für Stadtentwicklung im Berliner Abgeordnetenhaus, befasst dich also vor allem mit Fragen der wachsenden Großstadt. Du hast es dir zur Aufgabe gemacht, für andere Raum, Lebensraum zu erkämpfen. Wie viel Raum nimmt dein Beruf in deinem Leben ein?
Oh, es ist viel zu viel geworden. Also es ist tatsächlich so, ich habe jetzt auch gestern Nacht wieder ewig hin und her gewälzt, Themen gewälzt und ich merke, dass ich seit ich kandidiert habe, also im Prinzip jetzt schon fast 6 Jahre, sehr, sehr stark mich immer mit den Themen befasse, die dann morgen anstehen, Botschaften, die morgen sind, Termine, die am nächsten Tag kommen, Pressemitteilungen, die raus müssen und insofern nimmt es schon sehr viel Platz ein, plus die Zeit, in der wir leben, ist eben sehr extrem. Also wir erleben, dass viele Menschen in den letzten Jahren ihre Wohnung verloren haben, dass die Stadt wirklich in einer ziemlichen Zerreißprobe ist. Über 50% der Berlinerinnen und Berliner haben angegeben, Angst zu haben, ihre Wohnung zu verlieren. Das sind Zustände, die ich auf jeden Fall ändern will und wo wir ja auch jetzt zum Beispiel eben diesen tollen Mietendeckel, den auch ich mit erkämpft habe, eingeführt haben, weil wir gesagt haben, okay, wir haben gar keine andere Chance mehr. Es muss endlich jetzt hier die Notbremse gezogen werden. Was mich sozusagen immer sehr betrifft, ist, wenn ich merke, dass das System, in dem ich ja eigentlich bin, um es zu ändern oder ein Stück weit weiterzuentwickeln,
dass so schluckt.
Dass das einfach irgendwie so krass renitent und einfach wirklich wie eine Teflonpfanne ist. Also wo einfach gar nichts hängen bleibt und wo einfach gesagt wird, ja, wir machen das schon und dann ändert sich einfach gar nichts. Und was ich gelernt habe in den letzten Jahren ist tatsächlich, man muss irre hartnäckig sein, muss krass rumnerven, man muss sich den Ruf so hart ruinieren, dass die Leute einfach sagen, ja, das ist die krasse Nervensäge, die kommt jetzt schon wieder mit irgendeinem Thema, oh Gott, wir machen jetzt schnell irgendwas. Also das ist halt das, womit es funktioniert und das muss man sich klar machen und insofern, ja, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert.
Sie sagt, ja, Politik ist versaut, es geht um Macht, aber sie selbst ist Politikerin und ein Teil dieses Apparats. Katalin, wir haben es schon gehört, du bist schon sehr, sehr lange in der Politik, glaube seit 18 Jahren engagierst du dich schon politisch. Ränkespiele Deluxe haben wir auch schon gehört. Was hast du dabei für dich im Leben gelernt?
Genau, also ich bin 2002 in die PDS eingetreten, weil die einzige konsequente Antikriegspartei war und ist, die nie einem Kriegseinsatz zugestimmt hat. Das war für mich damals tatsächlich die Entscheidung. Und ich habe in dieser Zeit gelernt, dass Politik ein Machtraum ist, den man sich erobern muss, der von vielen Leuten erobert werden möchte und der auch mit vielen Interessen belegt ist. Und das tatsächlich... Als Linke ist es ja nochmal, also wir Linken haben ja immer sozusagen andere Diskussionen und uns wird ja immer gesagt, ja, ihr wollt ja sowieso eine ganz andere Gesellschaft, ihr seid sowieso so komisch. Und ich sage mal so, das ist tatsächlich für mich immer klar gewesen, ich will in diesem Kapitalismus nicht leben. Also ich finde den nicht gut. Ich muss darin leben, zwangsläufig.
Du hast hier bei uns auf der Treppe, hier beim Bücherbasar, auch so ein Standardwerk. Was ist das für ein Buch, was du dir mitgenommen hast?
Oh, das ist so toll hier, dass die Literaturredaktion hat irgendwie ausgesondert und die haben wirklich Luc Bortanskis und Yves Chapellos Der neue Geist des Kapitalismus raussortiert. Also das ist das Buch, was ich seit Jahren haben wollte. Im Studium war es mir zu teuer, kostet 120 Euro. Und jetzt die letzten Jahre war es vergriffen. Ich konnte es nicht kaufen. Jetzt liegt es hier. Ich habe es mir gleich mitgenommen. Vielen Dank an den Deutschlandfunk. Freut mich sehr. Also wirklich, ich bin total begeistert. Genau, also wir Linken haben ja immer so eine Themen darüber, wie wollen wir eigentlich den Kapitalismus überwinden und was ist die andere Gesellschaft? Wie kommen wir in eine befreite Gesellschaft? Also die Frage, wie kommen wir eigentlich weg von einer Gesellschaft, in der das Kapital regiert? Und da ist es eben so, dass ich schon gelernt habe in den letzten Jahren, dass das eben nicht nur so eine Schnapsidee ist oder irgendwie sowas Schönes, was man so mit sich rumträgt, sondern dass man das auch irgendwie im sehr konkreten Regierungshandeln immer mitdenken muss. Ja, also ich bin jetzt 4 Jahre Abgeordnete und dann bist du so Abgeordnete und plötzlich denkst du, ey, stimmt, du bist ja hier Teil irgendwie einer Landesregierung. Das heißt, es ist jetzt der Moment, richtig krass zu liefern. Und dann, wenn dir das bewusst wird, dann weißt du, du hast jetzt die Chance, tatsächlich Hebel zu stellen, die die Gesellschaft tatsächlich menschlicher gestalten, solidarischer gestalten, die es tatsächlich schafft.
Das würde mich schon komplett überfordern.
Ja.
Vorstellung, dieses Bewusstsein in dem Moment aufzubauen und sagen, oh mein Gott, jetzt kommt es drauf an.
Ja, aber weißt du, wenn draußen zum Beispiel diese ganzen Kids mit Fridays for Future, dieser riesige globale Klimastreik letztes Jahr, ich saß an dem Tag im Parlament, also war nicht genau der gleiche Tag, aber ich saß im Parlament und dachte so, hab mich so umgeschaut und dachte so, wer von diesen ganzen Leuten ist sich eigentlich gerade im Klaren, dass draußen die Hütte brennt und dass die ganzen Kids auf der Straße sind und sagen so, Alter, es wird Zeit, ihr müsst jetzt liefern, ja? Und ich versuche immer, mir zu vergegenwärtigen, dass draußen irgendwas passiert, was wir ins Parlament reinholen müssen und nicht im Parlament so, ja, wir machen jetzt hier aller Dienst nach Vorschrift und wir machen jetzt das, was die Tagesordnung hergibt, sondern dass wir es versuchen, tatsächlich das Parlament so zu öffnen, dass diese ganzen Dinge, die da draußen passieren, auch reinkommen ins Parlament. Und da würde ich schon sagen, da sind ein paar Sachen, ein paar Hebel gestellt worden, die in Berlin die konkrete Stadtentwicklungspolitik tatsächlich verändert haben.
Du hast gesagt, du willst nicht, dass der Kapitalismus uns regiert, du willst, dass wir in Freiheit leben. Jetzt hast du sehr aus deiner Funktion als Politikerin rausgeantwortet, weil ich glaube, das ist bei dir untrennbar mit dir als persönliche, als Privatperson verbunden. Politikerin, Privatperson ist, glaube ich, sehr, sehr viel handelt sehr viel aus eigenem Antrieb. Aber ich möchte von dir gerne mal wissen, wer oder was regiert dich? Also wenn nicht das Kapital, was rettet dich? Was gibt dir Kraft?
Was gibt mir Kraft? Also mir gibt tatsächlich Kraft, dass ich fest daran glaube, dass Dinge veränderbar sind. Ich kann mich nicht mit die Dinge sind, wie sie sind, abfinden. Und mich treibt, dass es in der Geschichte immer Figuren gab. Also Rosa Parks hat sich einfach im Bus auf einen anderen Platz gesetzt und gesagt, so Rassentrennung ist nicht mehr. Und andere Menschen in dieser Geschichte haben Dinge getan, die für völlig verrückt erklärt wurden zu dem Zeitpunkt. Und heute sagen alle, wow, ein Glück, dass sie das gemacht haben. Und insofern treibt mich tatsächlich das, eine Idee davon zu entwickeln, mit vielen anderen Leuten übrigens, also die entwickle ich nicht alleine, ja, sondern die Frage, wie wollen wir die Gesellschaft verändern, die wird bei uns ja gemeinsam diskutiert. Darüber haben wir Parteiprogramme, alles, was von außen immer so ein bisschen merkwürdig und auch verstaubt wirkt. Also Parteiprogramme, Parteitage sind eine richtig tolle Sache. Ja?
Aber merkst du was? Du antwortest schon wieder mit der Politik.
Ja, na, weil das ist, na, mich treibt, also genau, okay, zurück. Also was treibt mich? Mich treibt tatsächlich der Wunsch nach einer Gesellschaft, wo Menschen, wo ich das Elend nicht, wo das Elend irgendwie weg ist. Ja, ich will nicht, dass so viele Menschen auf der Straße leben müssen. Meine Tochter zum Beispiel, wenn ich mit der durch die Stadt gehe, die kann das nicht fassen. Die kann das einfach nicht verstehen, warum so viele Menschen in so schlimmen Verhältnissen leben, dass Menschen ihre Wohnung einfach verlieren. Das macht mich wirklich traurig. Und ich möchte einfach, dass es anders ist. Und ich glaube, dass das auch möglich ist. Und das treibt mich.
Ich möchte an dieser Stelle mal ein kurzes Zwischenfazit schon ziehen. Zu der Frage, was ist mir wichtig? Was ich bei euch beiden schon raushöre, ist irgendwie so ein Auftrag. Ein Sinn, der wichtig ist im Leben, oder?
Natürlich.
Ja, schon.
Und sonst so? Das frage ich ein Gegenüber eigentlich immer gerne, wenn so eine unangenehme Gesprächspause irgendwie mal eintritt, so eine Stille. Und sonst so, frage ich dann. So heißt aber auch unsere Serie hier in Plus Eins, die meine Kollegin Bettina Conradi macht. Also sie sammelt eigentlich seit Ende des Sommers Geschichten von Menschen in ganz, ganz unterschiedlichen Lebensphasen. Und diese Menschen erzählen, was ihnen gerade wichtig ist.
Und sonst so?
Mein Ding in diesem Jahr.
Also ich heiße Sabine.
Ich heiße Joa.
Ich heiße Hendrik, ich bin 39 Jahre alt und ich wohne in Berlin. Noch.
Wolfgang, 55 Jahre.
Ich bin Barbara, 80 Jahre.
Ich bin Ada und bin 8 Jahre alt.
Was mich wieder und wieder beschäftigt, ist die Bestattung meiner Mutter.
Ich habe mir überlegt, dass ich als Klassensprecherin vielleicht, also dass ich den Mut sozusagen lerne.
Ich weiß nicht, wie man forscht, aber auf jeden Fall wusste ich dann den Namen meiner Urgroßeltern.
Ich habe dieses Jahr Fahrradfahren gelernt.
Dann bin ich zu der Lösung gekommen, dass ich eine Wahl gemacht habe, wo die Mitarbeiter mich wählen konnten oder auch nicht.
Eines Morgens habe ich den Rechner aufgeklappt und mich sprang eine Sofa-Werbung an.
Wir haben uns auch fest versprochen, dass wenn es einem von uns geht, dass er unglücklich ist, dann werden wir das Haus wieder aufgeben und wieder zusammen zurück nach Berlin gehen.
Das ist dein letzter Tanz. Also warum solltest du stillstehen?
Weil dieses Oberthema dieser Sendung ist, was ist mir gerade wichtig? Was ist euch gerade in diesem Moment wichtig, Katalin und Johnny? Und ich meine jetzt wirklich in diesem Moment hier im Studio.
In einem guten und in einem harmonischen Kontakt mit mir selber zu sein.
Wie kriegst du das hin?
Also erstens nehme ich immer Kontakt auf. Ja, also ich bin, als ich hierher gekommen bin, und unten beim Pförtner abgeholt worden bin, sofort mit den Leuten reden. Ja, also auch mit deiner Redakteurin reden, den Techniker nicht nur als Mensch hinter einem Bildschirm
hallo Jan,
zu sehen,
hallo Jule.
Sondern zu wissen, wie heißt der und dass man ihn ansprechen kann. Das ist wichtig für mich, dass ich in einen Kontakt kommen kann. Mhm. Und wenn ich selber mit mir in Kontakt bin, kann ich das auch machen. Ja, und es gibt ganz viele Situationen, auch als du vorhin so erzählt hast, was dich antreibt oder auch was ich das jetzt gerade eben in der Umfrage gehört habe, ist für mich immer die Frage, bin ich in einem guten Kontakt mit mir selber? Und das klingt jetzt nicht nach Yoga oder sowas, das mache ich auch alles nicht, aber so.
Ist aber Yoga.
Ja, das mag sein, dass das Yoga ist, aber für mich selber ist es einfach so ich bin so.
Ich würde das auch teilen. Also ja. Ich finde, das trifft es wunderbar. Für mich ist es auch wichtig, mit Blick jetzt auch auf das Jahresende so ein bisschen runterzukommen. Also das ist etwas ein Gefühl.
Wie schaffst du das? Also runterzukommen fällt mir persönlich immer sehr, sehr schwer. Ich komme immer sehr gut hoch, aber ja. Schwer runter. Und wie schaffst du es, also quasi mit dir in Kontakt zu bleiben?
Ich schaffe das, also mit mir in Kontakt zu bleiben, schaffe ich, indem ich am Wochenende tatsächlich mal einen Tag auch einfach zu Hause mit meinem Kind Zeit verbringe und koche. Und mich mit Freunden treffe. Früher bin ich auch natürlich sehr gerne ausgegangen und das sind auch Momente, in denen man mal zu sich selber kommt. Aber jetzt gerade ist es natürlich wahnsinnig schwer und trotzdem versuche ich, meine neueste Strategie ist, die Wochen zu überblicken und darin zu sagen, die eine Woche ist zwar eine Katastrophe, aber die nächste Woche, die wird schon wieder ein bisschen besser. Und dann zum Beispiel auch mal morgens in die Badewanne gehen, das ist eine richtig gute Sache.
Du Rebellen, morgens!
Morgens in die Badewanne, dann geht man schon viel besser in den Tag rein. Und sich morgens in der Badewanne, habe ich jetzt gelernt, Winston Churchill hat übrigens auch aus der Badewanne rausregiert.
Der hat ja auch Bücher geschrieben in der Badewanne.
Ja eben, also man fühlt sich immer schlecht, wenn man sowas macht, aber man kann auch in der Badewanne arbeiten, ist jetzt nicht die Entspannung. Wir haben gerade über Entspannung geredet. Aber ich sage, mit Blick aufs Jahresende irgendwie schon mal zu schauen, so wie kann man das Ganze mal abmoderieren? Wie kann man dieses Jahr 2020 abmoderieren? Das ist eine echt gute Sache.
Ich weiß eine ganz gute Abmoderation für das Jahr 2020. Da ist die Tür. Ich habe mir einen Spickzettel fürs kommende Jahr tatsächlich geschrieben, wo ich gedacht habe, ich mache noch so eine Zielcollage. Ich muss noch irgendwas basteln, was mir wichtig ist, damit ich meinen Fokus irgendwie nicht verliere. Also und dieser Spickzettel liest sich im Moment sehr esoterisch. Da stehen so Sachen drauf wie Ausbildung zur Genesungsbegleiterin, wie Passana-Meditationskurs, Schweigekloster, wenn ich endlich mal die Klappe halten kann, Alpenüberquerung. Also so typisch abgespannte Enddreißigerin, würde ich sagen. Aber da geht es den Leuten wie den Menschen. Sie lernen jetzt nämlich kurz Luisa kennen. Luisa fühlt sich oft unter Druck, alles richtig machen zu müssen und dauerhaft eine gute Entscheidung treffen zu müssen. Ein Satz, der es ihr dabei leichter macht, lautet einfach machen. Und das gilt auch für Luisas WG-Suche in Wales.
Und sonst so?
Mein Ding in diesem Jahr. Heute?
Ich bin Luisa und ich bin 20 Jahre alt. Also ich hatte immer so ein bisschen so diesen leicht perfektionistischen Anspruch, so das Gefühl, man hat so diesen Druck, dass man mit jeder Entscheidung, vor allem je älter man wird, dass jede Entscheidung muss dann so endgültig sein und jede Entscheidung muss man sich genau überlegt haben und genau wissen, doch, das ist es jetzt für mich. Also es gibt einen Gedanken, der mich eigentlich begleitet hat. Ich habe irgendwann mal von irgendjemandem gelesen, der meinte, ich lebe ja auch zum ersten Mal. Und ich glaube, das ist so dieser Punkt oder dieser Satz, der mich so inspiriert hat, irgendwie so zu denken, okay, ich lebe zum ersten Mal, ich weiß nicht, was ein Fehler ist und ich weiß nicht, was eine gute Erfahrung sein wird. Und deshalb muss ich es einfach ausprobieren, weil sonst werde ich es halt nie wissen. Ich glaube, das hat mich sehr entspannt. Also ich bin nach Wales zum Studium gezogen und habe dann erstmal auf dem Campus gewohnt. Und Ich habe relativ am Anfang schon Leute gefunden, die irgendwie meinten, ach, wir haben da ein schönes Haus, möchtest du nicht mit uns da einziehen? Die studieren das Gleiche wie ich, aber ich kannte die halt nicht so gut. Ich habe dann so aus dem Bauch heraus so gedacht, ach, wir machen das jetzt einfach mal. Ich kam dann da rein und es hat total nach so Räucherstäbchen gerochen. Also das ganze Haus, auch mein Zimmer und die Küche und alles. Ich habe dagegen eigentlich nichts, aber es war irgendwie krass. Und es war irgendwie, es hat sich so ein bisschen angefühlt, als könnte es nicht mein Haus sein, weil es roch schon nach anderen Leuten irgendwie. Vielleicht ist es nicht perfekt und vielleicht sind es nicht die perfekten Mitbewohner für mich persönlich. Aber auf der anderen Seite ist es interessant, weil die sind halt spirituell und die haben sich total viel mit Meditation beschäftigt und mit Yoga und haben halt eine ganz andere Einstellung zu allem. Wenn man das macht, wenn man einfach sagt, okay, ich probiere das jetzt einfach mal, macht man so viel mehr Erfahrungen, als wenn man sich davon zurückhalten lässt, dass man diese Angst davor hat, eine falsche Entscheidung zu treffen.
Wann habt ihr das letzte Mal im Leben einfach was gemacht? Einfach eine Entscheidung getroffen? So, ich sag jetzt mal aus dem Bauch raus, Johnny. Du hast einen großen
Datum,
Bauch.
Ich habe einen großen Bauch. Also Datum, Uhrzeit.
Nee, Datum, Uhrzeit, sondern glaub, so Situation.
Situation, ach so, habe ich eigentlich das Gefühl, dass ich das andauernd mache. Mhm. Das ist aber auch irgendwie schon Luxus geworden, weil ich wir haben unsere Rollen getauscht. Meine Frau ist jetzt die Hauptverdienerin. Und ich bin sozusagen zu Hause und arbeite als Coach und als Trainer und als Musiker. Und ich kann bestimmte Dinge einfach machen dann. Das heißt aber, das ist ein wahnsinniges Geschenk, weil ich nicht in diesem Zeitdruck drin bin. Also ich hatte jetzt, es war im Herbst, das Angebot bekommen, dass ich auf ein Kreuzfahrtschiff gehen darf als Musiker. Mhm. Ja. Und ich hatte da so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt auf ein Kreuzfahrtschiff gehe und da dann jetzt Musik machen darf. Und dann hat auch meine Frau gesagt, einfach machen. Mhm. Mach das. Ja, und das war ein Traum und es war wunderschön. Oder ich habe jetzt Lust, das jetzt nicht zu machen. Mhm. Ist doch auch, ist sein ist zu lassen, ist auch einfach machen.
Ein Nein zu anderen ist ein Ja zu sich selbst.
So, oh ja. diesen Abrisssprung, den haben wir jetzt geschenkt bekommen.
Geil.
Wie schön. Ja.
Aber der trifft es ganz gut, ja. Finde ich. Ja.
Wie ist es bei dir, Katalin?
Na, ich finde, also Johnny, wir sind uns, glaube ich, in manchen Dingen sehr ähnlich. Weil bei mir ist es tatsächlich so, dass ich auch bisher durchs Leben gegangen bin und einfach mal Ja gesagt habe. Und mich deswegen in dieser Erzählung gar nicht wiederfinde, dass ich jetzt mal was Verrücktes probieren muss, weil ich finde, dass ich eigentlich in meinem Leben richtig viel schon erlebt habe und eigentlich jetzt so mit 36 denke, ich brauche eigentlich mal eine Atempause. Mhm. Irgendwie habe ich für mich echt auch schon viele Sachen erlebt, die ich auch nicht selber organisiert habe, die einfach passiert sind, die mich auch sehr mitgenommen haben. Und ich habe total verrückte Sachen erlebt. Ich habe wahnsinnige Leute kennengelernt, habe alleine mit diesem Direktmandat, mit dem ich nicht gerechnet habe, 2016 bin ich dann plötzlich Abgeordnete geworden und habe immer wieder eigentlich nur so Ja gesagt, ach, ich probiere das jetzt mal. Mhm. Und dann hat es irgendwie ganz oft geklappt und dann plötzlich sitzt du wieder irgendwo anders und denkst so, wow, okay, wie kriegst du das jetzt hier alles gebacken und so. Und insofern geht es mir eigentlich jetzt auch eher darum zu sagen, mal Nein sagen ist eine total gute Idee. Also das ist ja das Verrückte, dass du dann irgendwann am Punkt bist, dann macht so Knall und dann auf einmal läuft es und dann kriegst du es gar nicht mehr zusammen.
Ich brauche jetzt mal ein bisschen Schwarmintelligenz von euch beiden. Oder ich würde gern wissen, ob euch das ähnlich geht. Bei mir ist es so, ich weiß im Leben eher zuerst, was ich nicht will, als dass ich wüsste, was ich will. Geht's euch auch so? Geht's euch anders?
Der Gedanke geht ja davon aus, dass man irgendwie einen freien Willen hat.
Und ja, davon gehe ich aber auch aus.
Ja, aber den haben wir halt nicht. Also würde ich mal so über den Daumen peilen, dass wir den freien Willen halt nicht haben, weil viel zu viele Zwänge um uns herum sind. Ich sage jetzt auch nicht, dass man den absolut freien Willen haben sollte, weil ich glaube, es ist auch irgendwie, also wir leben ja in einer Welt, die uns strukturiert und uns sozusagen hält, tagtäglich in Bahnen schickt und so weiter. Und insofern ist die Frage, finde ich, auch sehr schwierig zu beantworten, weil dieser abstrakte freie Wille, nachdem ich irgendwie sagen kann, ich will dies und ich will das, das ist ja gar nicht so. Also die Entscheidungen werden ja ein Stück weit auch vorweggenommen und dann plötzlich stehst du da und denkst so, okay, jetzt ist dein Vater gestorben, du musst damit umgehen, du hast plötzlich völlig andere Dinge zu entscheiden oder du wirst krank oder verlierst den Job oder bist plötzlich ganz woanders oder so. Mhm. Und insofern könnte ich diese Frage auch gar nicht so beantworten, liebe Sonja.
Aber ihr Lieben, weil ihr so gerne Kalendersprüche mögt, ich habe dazu, also ich kann dazu sagen, weil ich glaube, es ist im Buddhismus, wo man sagt, es ist alles bedingt entstanden, aber auch flusshaft vergänglich. Was ja irgendwie so viel heißt, wir sind durch Erziehung und Erfahrungen geprägt, was du ja auch sagst, da, vielleicht da kein freier Wille, so in dem, aber nichts ist in Stein gehauen.
Mhm. Und das ist das Gute. Das ist wirklich, das ist auch der einzige Ausweg, den wir tagtäglich haben, wenn wir morgens aufstehen, zu sagen, es können heute noch kleine Wunder passieren. Ja, ja,
also ich habe das ja in meinem Song Jetzt, ja, so wie das Album heißt, da singe ich ja an einer Stelle, dass gestern und das Morgen alles ist vernetzt, Vergangenheit und Zukunft vereint sich in dem Jetzt. Und das ist so ein Spruch, den kann ich eigentlich auf alle anderen Sprüche drüberlegen.
Ja, auf jeden Fall.
Den du jetzt gerade eben gesagt hast.
Ich habe noch einen Spruch.
Dann her damit.
Ich habe noch einen Spruch. Machen ist wie denken, nur krasser.
Und sonst so?
Mein Ding in diesem Jahr. Heute.
Ich bin Adam, bin 8 Jahre alt. Also in der 3. Klasse ab unserer Schule müssen wir Klassensprecher auswählen, die dann zum Schülerparlament gehen. Ich war früher immer eher nicht so mutig, wenn man sich vor die Klasse stellt und was vorliest. Oder wenn man auf der Bühne steht und was singt oder sowas. Also meine Beine zittern dort immer. Man braucht ja den Mut fürs Leben. Zum Beispiel, man will neue Freunde kennenlernen. Man braucht dazu viel Mut, manche Leute nicht, aber ich zumindest, um die anzusprechen und zu sagen, hey, hast du Lust mit mir zu spielen oder sowas? Ich habe mir überlegt, dass ich als Klassensprecherin vielleicht, also dass ich den Mut sozusagen lerne. Und dann habe ich mich dafür beworben. Weil ich finde, als Klassensprecher muss man sich vor die Klasse stellen und sagen, was man zum Beispiel im Schülerparlament gemacht hat. Ja, und dann dachte ich, wenn ich das hinkriege, dann schaffe ich auch den Mut mehr. Also erstmal sollten sich die Kandidaten, die sich wählen, melden. Und dann, ich habe dann gedacht, oh nee, mache ich doch nicht. Dann habe ich dann einfach gesagt, ich ziehe das jetzt durch und ich melde mich. Also ich wollte nur Stellvertreterin werden. Ja, und dann wurden die Stimmen an der Tafel abgezählt und dann war ich dann Stellvertreterin. Ich habe mich total dolle gefreut. Es fühlt sich so an, als hätte ich mich was getraut, was ich mich nie im Leben trauen würde. Aber dann habe ich es gemacht und dann fühlt sich das super, super gut an. Also ich musste nichts tun. Bislang gar nichts. Ich finde es trotzdem gut. Ja, man kann Mut üben. Man kann es einfach ausprobieren. Und schon hat man halt schon Mut gekriegt.
Das Jahr 2020 geht zu Ende. Gott sei Dank. Auch Gott sei Dank wissen wir nicht, was das Neue bringt. So ging es auch Barbara am Abend vor ihrem 80. Geburtstag. Sie hat die Gelegenheit genutzt, um zurückzugucken, aber auch um über ihr neues Zeitalter nachzudenken und uns dabei zuhören zu lassen.
Ich bin Barbara. Ich werde morgen 80 Jahre. Jede Null ist eine Grenze. Jede Null bringt eigentlich ein kleines Minus mit sich. Zunächst baut es ja auf, ne? 10, 20, 30, 40, 50, ach, wenn ich das schon zähle jetzt. Wenn du überlegst, wie viele Jahre das sind. Mein neues Zeitalter. Ich hoffe, dass ich es so durchziehen kann, wie ich mich im Augenblick fühle. Ich bin sehr bewusst dankbar, wie gut es mir geht und schicke diesen Dank auch jeden Tag nach oben. Ich hoffe natürlich, dass wir zu zweit weiter gut klarkommen, dass wir unser Haus alleine in Ordnung halten können, Haus und Garten. Ich freue mich, dass ich noch flöte, obwohl meine Freundin gesagt hat, Leute mit über 80, da gibt es keine großen Meister mehr. Dann möchte ich weiter viel Radfahren. Ich hoffe natürlich, dass wir viel mit der Familie zusammen sind. Wir haben 4 Kinder, 5 Enkelkinder und sehr schön, mal zurückzuschauen, wie alles doch wirklich gut gelaufen ist. Man denkt natürlich dann auch noch mehr daran, dass es mal zu Ende ist. Und egal jetzt, man wünscht sich ein gutes Ende, aber man denkt ja auch darüber nach, wo werde ich mal liegen? Und da haben wir uns noch nicht entschieden. Habe ich viel zu tun im neuen Zeitalter? Ich kann mir beinahe vorstellen, dass es ganz schnell um ist. Ich möchte paddeln. Das mache ich gerne mit meinem Mann. Und wenn ich müde bin oder meine Arme nicht mehr so kräftig sind, dann lege ich mich einfach ins Boot und denke, ach, der Guido, der paddelt doch so gerne, dann soll er mal paddeln und ich lasse mich paddeln.
Auch ein sehr schönes Lebenskredo, sich einfach mal paddeln lassen. All diese Geschichten, auch die von Barbara, einer wirklich sehr, sehr weisen Frau, finden Sie übrigens auch auf deutschlandfunkkultur.de/+1. Katalin, du bist gerade mal halb so alt wie Barbara. Und wenn du jetzt zurückguckst und vergleichst, was dir früher wichtig war, was dir heute wichtig ist, an welchem Punkt würdest du sagen, im Leben stehst du gerade?
Ja, das ist super, dass es nach so einem Einspannen kommt, weil ich bin so beeindruckt von alten Menschen, dass sie so strukturiert sind und dass sie auch ganz oft, also es gibt so ganz viele einfache Menschen, die sagen, ach, ich will, dass das Haus noch lange in Ordnung bleibt und dass ich das alles gut hinbekomme. Und dann denkt man so, worüber redet unsere Generation, was sie noch alles werden will, was sie noch alles irgendwie leisten möchte und krasse Durchbrüche und Karriere. Und dann denke ich immer so, das ist schon ein krasser Unterschied. Mhm. Und genau, ich bin jetzt auch an einem Punkt in meinem Leben, wo ich dafür sorgen möchte, dass ich mehr Normalität habe. Also das, was ich als Jugendliche überhaupt nicht wollte, das, was ich genau, ich habe gedacht, was sind das für Leute, die Spießer. So sich mit so einem ganz normalen Leben abfinden. Boah, niemals werde ich so leben.
Und was heißt denn normales Leben für dich?
Ja, also normal heißt für mich schon, dass ich irgendwie am Anfang der Woche so halbwegs weiß, wie die Woche sich gestaltet und dass ich irgendwie nicht ständig Überraschungen erlebe und dass nicht immer alles so ultra krass ist, dass man irgendwie abends auf eine Veranstaltung geht und dann sagt, so, war schön mit euch, ich gehe jetzt nach Hause. Und nicht irgendwie dann noch irgendwie noch einen Wein trinkt und dann noch irgendwie in eine Bar geht. Also das, was ja Berlin so attraktiv macht, dass man immer überall so reinfallen kann in diese Stadt, das ist etwas, wo ich jetzt merke, ich finde es auch gut, jetzt nach so vielen Jahren auch in dieser Stadt und die auch viel von mir abverlangt hat, irgendwie an einen Punkt zu kommen, wo ich sage, oh, ich will mein Leben irgendwie strukturieren und ich will irgendwie tatsächlich so am Wochenende Ausflüge machen und diese Dinge, die ja alle geplant werden müssen und die sich nicht von selber planen und wo ich ganz oft merke, ich bin so beschäftigt mit meinem Leben und muss dann irgendwie noch ganz schnell so ein Wochenendprogramm mit meinem Kind zusammenplanen und da bin ich ganz oft dann einfach auch überfordert und das ein Stück weit zu entzerren und zu sagen, ja, das ist wichtig, das mache ich jetzt. Und deswegen werde ich jetzt auch im Übrigen auch nach 4 Jahren im Parteivorstand sagen, so, ach, das war's. Mhm. Ja, okay. Ich werde mich jetzt ich werde mich freuen, dass ich auch am Wochenende mal Zeit für mein Kind habe, weil die ist nämlich auch bald erwachsen und ist total schön, mit der auch noch ein paar Wochenenden zu erleben, bevor sie groß ist.
Bevor sie auszieht. Johnny, du bist ja unser Silberrücken.
Ja.
Hier im Studio. Wenn du mal zurückguckst und überlegst, was dir wichtig war, und ist, jetzt, wo du quasi den Traum dir von deinem eigenen Album erfüllt hast, wo deine Frau arbeiten geht für dich.
Ja,
wo du eine schöne Wohnung hast, wo deine Kinder erwachsen
sind. Dass deine Frau für dich arbeitet. Ich muss das nochmal.
Du hast so eine tolle
Frau. Ich muss das noch einmal so paraphrasieren, weil dass sie für dich arbeitet. Hast du gemerkt, was du da gerade gesagt hast? Alter Schwede.
Was kommt als nächstes in deinem Leben?
Was kommt als nächstes, auch wenn man das so wüsste? Wenn man das so wüsste, ja. Ich möchte den Dingen, die da kommen, mit einer Entspanntheit entgegentreten, die ich in den letzten Jahren genießen durfte. Ja, ich möchte, dass meine innere Karriere und meine äußere Karriere gleich ist. Ja, ich möchte nicht mit einer äußeren Karriere durch die Gegend laufen, von der ich glaube, dass sie toll wäre. Und das heißt jetzt nicht, dass ich das, weil das hatte ich ja. Ja, und man denkt jetzt, oh, jetzt musst du das werden, jetzt musst du Programmchef werden, das ist jetzt toll und das ist so, das ist so viel Schein und das ist so. Und ich möchte ein bisschen mehr Sein haben. Ja, ich gebe manchmal so Menschen Tipps, gehört zu meinem Beruf. Und wenn man dann so Tipps gibt, dann soll man die aber auch selber einhalten. Ja, also ich gebe zum Beispiel gerne mal den Tipp, sprecht doch mal eine Verkäuferin mit ihrem Namen an. Verkäuferinnen haben ja mittlerweile alle Namensschild. Ja, und dann bestell dir die Schrippe und sag, Frau Schulze, ich hätte gerne 2 Schrippen von Ihnen. Und dann verändert sich in diesem Moment für dich der Tag. Und auch für sie. Und das will ich auch im nächsten Jahr. Diesen Blödsinn möchte ich auch im nächsten Jahr weitermachen, weil es kein Blödsinn ist, weil es ganz, ganz wertvoll ist.
Ich nehme mit, für die innere Karriere einfach mal nett sein.
Ja.
Auch zu sich selbst. Sie hören +1, das eigentlich heute ein +2 war. Zu Gast meine Freunde Katalin und Johnny. Zum Thema, was ist mir gerade wichtig? Und wenn ich die Essenz all dessen bilde, was mir gerade wichtig ist, dann habe ich so in Vorbereitung auf die Sendung gedacht, oh Gott, das ist irgendwie mit mir selbst und meinen Gedanken gut klarkommen, annehmen, was ist, so im Hier und Jetzt sein. Also immer im Augenblick und nicht in der Vergangenheit oder der Zukunft. Und jetzt ihr.
Mir ist mein Seelenheil gerade sehr wichtig. Nach diesem Jahr, nach diesem anstrengenden Jahr und diesen vielen Fragen, die aufgeworfen wurden und Möglichkeiten und Liebe.
Oh, das ist schön. Liebe ist toll.
Ja. Was nimmst du, Johnny? Was suchst du dir aus?
Ich nehme auch Liebe, weil ich das so wahnsinnig genieße, dass wir als Familie zusammen sind, unsere Kinder, ich habe erwachsene Kinder und trotzdem sind die Kinder immer um uns herum. Ja, und sie kommen vorbei und ich finde es einfach ein Traum, wenn meine Frau und ich weg sind und dann schicken sie uns irgendwelche Fotos, weil sie sich bei uns zu Hause treffen und puzzeln oder sowas. Ja, und es ist so eine Tradition entstanden, ohne dass wir sie geplant haben, dass sie sonntags kommen und dann koche ich oder dann sitzen wir abends noch zusammen und dann wird auch irgendein Spiel gespielt. Also ich habe das große Glück, dass wir alle gerne spielen. Ja, und dann hat mein Sohn wieder irgendein Spiel entdeckt. Und dass wir so zusammen sein können, dass wir in Kontakt sein können, und deswegen fand ich das so schön, wie du gesagt hast, Liebe. Ja, das ist, ja, klingt Zeit so ein bisschen platt, was, aber dass wir die Zeit für Liebe haben und dass wir lieb zueinander sind und dass man auch sagen kann, okay, das ist schön.
Und das Schönste ist an Liebe, finde ich, dass man sie teilen kann. Die teilen wir gerne mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen schon mal einen schönen Rutsch, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir geben Teil der Liebe auch weiter meinen Kollegen Utz Dreger. Der begrüßt Sie hier nächste Woche zur ersten +1-Sendung im neuen Jahr. Aber wir gehen hier und jetzt natürlich nicht auseinander, bevor Johnny uns nicht ein Lied gespielt hat. Oh. Du musst dich selbst anmoderieren.
Das mache ich sehr gerne und das passt so schön zu dem, was du auch vorhin gesagt hast, dass du am Wochenende mehr Zeit mit deiner Tochter verbringen möchtest. Ich habe dieses Lied geschrieben, als unser Sohn von zu Hause ausgezogen ist. Und dieses Gefühl zu haben, dass man seine Kinder an der Hand loslässt, dass man sie aber im Herzen immer festhalten wird.
Ja.
Und das Lied heißt, ich halte dich fest. Ich halte dich fest seit so vielen Jahren, geh ich jeden Schritt mit dir mit, krabbeln, stolpern, Fahrrad fahren. Ich hatte deinen Weg stets im Blick, er war nicht immer gerade,
waren ganz schön viele Kurven drin. Und Stolpersteine und aufgeschürfte Beine verlaufen und verstecken. Und an Ecken gesucht und gefunden und dann doch wieder verloren. Da war alles mit dabei, bis zum Mond und zurück. Haben wir uns lieb, so lieb. Ich hör dir zu seit so vielen Jahren. Ich bin dabei seit deinem ersten Schrei. Hab Löcher im Bauch von all den Fragen. Auf dein Warum gab's oft nur ein Darum. Ich bleib dir so viel schuldig. So vieles weiß ich leider selber nicht. Geduldig war ich meistens doch nicht immer. Mein Bohren machte vieles nur noch schlimmer. Aus deinem Schweigen etwas rauszuhören, war alles mit dabei. Vorbei ist nicht vorbei. Ein Stück von dir bleibt hier. Vorbei ist nicht vorbei. Und dieses Stück kriegst du nie mehr zurück. Vorbei ist nicht vorbei. Auch wenn dich meine Hand loslässt, vorbei ist nicht vorbei. Mein Herz, das hält dich weiter fest. Schau dich an seit so vielen Jahren. Von unserer Zeit gibt's viel Vergangenheit. Vom ersten Tag in meinen Armen. Dem Gefühl, das ewig übrig bleibt. Hier hast du deine Wurzeln. Hier bist du zu Haus. Nimm deine Flügel, breit sie aus und fliege. Lass dich tragen hinaus mit unserer Liebe. Füll die Tage und lebe dieses Leben und pack alles mit dabei. Vorbei ist nicht vorbei. Ein Stück von dir bleibt hier. Vorbei ist nicht vorbei. Und dieses Stück kriegst du nie mehr zurück. Oh, vorbei ist nicht vorbei. Du bist erwachsen, du bist groß. Vorbei ist nicht vorbei. Mein Herz, das lässt dich niemals los. Bis zum Mond und zurück haben wir uns lieb, so lieb. Bis zum Mond und zurück.
Danke.
Vielen Dank.